Bayern 2, grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
Im letzten Jahr sind so viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen wie noch nie. Mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche sind ohne ihre Eltern hier zu uns hergeflohen. Einer von ihnen könnte Diadi sein, 11 Jahre aus Syrien. Er ist die Hauptfigur im neuen Roman des Kinderbuchautors Peter Härtling. Diadi, Flüchtlingsjunge, heißt das Buch und erzählt, wie Diadi sich in seiner neuen Heimat Deutschland zurechtfinden muss. Peter Härtling ist am Telefon der Radiowelt. Guten Tag, Herr Härtling.
Guten Tag, Vanessa.
Gibt es für Diadi ein reales Vorbild oder ist die Figur rein fiktiv?
Die Figur ist gemischt. Es gibt Vorbilder, die ich fand beim Lesen, auch beim Erzählungen hören über Kinder und von Kindern. Und ich habe aus all diesen Erzählungen einiges gemischt, vor allem die Erfahrungen dieser Kinder. Und ich kenne sie selber auch als ehemaliges Flüchtlingskind.
Sie sind während des Zweiten Weltkriegs aus Mähren nach Deutschland geflohen. Ja. Also ist wahrscheinlich auch Ihre eigene Geschichte da sozusagen mitverarbeitet. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch über das Thema Flucht zu schreiben?
Das lag eigentlich auf der Hand. Mir fiel auf, vor allem wenn ich im Fernsehen Berichte über die Flüchtenden, über die Heime, über die Wartestationen sah, wie Frauen und Kinder da auf die absolut ausweglose Situation gerieten. Und das war, als würde ich selber angesprochen. Und meine Erinnerung war da so aufgeregt und wach. Und meine Kinder fragten mich auch immer wieder, dass sie mir sagte, du musst was schreiben. Du musst klar machen, dass es Menschen geben sollte, die diese armen Wesen auffangen.
In den Medien wird ja sehr viel über Flüchtlinge berichtet. Ja. Und Kinder und Jugendliche haben natürlich Fragen. Was sind das für Fragen, die die vor allem bewegen?
Ja, die Fragen liegen eigentlich deutlich auf der Hand. Wie ist es, wenn man aus einem Krieg kommt? Das ist eine Grundfrage. Wie ist der Krieg? Das fragen Kinder hier natürlich ganz arglos. Und dass der Krieg etwas ist, das nicht nur im Fernsehen passiert, sozusagen ein gewaltiges, fürchterliches Spiel, sondern dass der Krieg auch tödlich ist, wegnimmt, dass er Hunger macht, dass er Angst macht, das kann man Kindern erklären.
Ja, manche Eltern versuchen vielleicht ja diese tragischen Geschichten von Krieg, von Flucht von ihren Kindern eher fernzuhalten, um die zu schützen. Aber wie erklärt man ihnen das dann, dass sie es verstehen?
Wenn man einzelne Beispiele nimmt und zeigt, ich mache nur ein Beispiel, dieser kleine Junge, der da im Sand lag am Meeresstrand,
der
hat
eine
ganze
Küste.
Welt aufgeregt. Und dieses eine Beispiel genügte, zu zeigen, was es heißt, Krieg, Flucht, Tod.
Sicherlich haben manche Kinder hierzulande auch Flüchtlinge jetzt bei sich in der Klasse. Und Kinder haben ja auch zum Glück noch keine Vorurteile. Was können wir Erwachsene von Kindern im Umgang mit Flüchtlingen lernen?
Im Grunde die Offenheit und die Neugier. Kinder haben auch Vorurteile. Die Vorurteile übernehmen sie bedauerlicherweise häufig von ihren Eltern und Verwandten. Aber die Vorurteile lösen sich im Spiel dann auf, wenn man was miteinander macht. Wenn man feststellt, der da gekommen ist oder die da gekommen ist, die ist eigentlich ganz prima. Und diese Feststellung, die passt möglicherweise zu uns. Das ist schon eine wunderbar lebensrettende Feststellung.
Ja, die Flüchtlingsjunge, so heißt das neue Buch des erfolgreichen Autors Peter Härtling. Es ist übrigens ein Roman für Kinder und für Erwachsene. Herr Härtling, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehrmals hatte der Gesetzgeber die Fristen verstreichen lassen, die das Bundesverfassungsgericht für eine Neuregelung der Erbschaftssteuer gesetzt hatte. Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat, der Hamburger Regierungschef Olaf Scholz, sprach daher nicht mehr davon, dass es 5:05 für eine Einigung sei, sondern 7:07. Die Einigung kam tatsächlich aber noch später in der Nacht zustande, da war es längst nach 1:00. Aber lieber spät als nie, so der SPD-Politiker Scholz.
Es wäre eine große Blamage, wenn der deutsche Gesetzgeber, Bundestag und Bundesrat, nicht selber ein neues Erbschaftssteuergesetz beschließt, sondern das Bundesverfassungsgericht die Rolle des scheiternden Gesetzgebers übernehme.
Auch künftig sind Firmenerben damit weitgehend von der Zahlung der Erbschaftssteuer befreit, wenn sie das Unternehmen längere Zeit fortführen und Arbeitsplätze erhalten. Allerdings wurden beispielsweise die Voraussetzungen verschärft, wann ein Betrieb als Familienunternehmen gilt. In Fällen, in denen ein Erbe finanziell überfordert ist, kommt ihm der Gesetzgeber entgegen, aber nicht so weit wie ursprünglich gedacht.
Wir haben es geschafft, dass es keine Stundungsregelung mehr gibt, wie sie ursprünglich geplant war, ohne Zinsen, 10 Jahre die Steuern nicht zahlen müssen. Das erklären wir allen anderen Steuerpflichtigen.
Jetzt soll die Steuer nur noch 7 Jahre lang gestundet werden und ab dem 2. Jahr fallen Zinsen an. Wichtiger Knackpunkt war auch die Unternehmensbewertung. Hier versuchten Erben in der Vergangenheit oft, den Wert des Betriebes künstlich nach unten zu rechnen. Im ursprünglichen Gesetz war eine komplizierte Rechnung vorgesehen, an deren Ende das Ergebnis mit dem Faktor 12,5 multipliziert wird. Dieser Faktor liegt nun bei 13,75. Allerdings ist die Rechnung noch immer kompliziert. Von der grünen Finanzexpertin Anja Heiduck kommt daher Kritik.
Es ist jetzt aus unserer Sicht relativ willkürlich ein Kapitalisierungsfaktor festgelegt worden, der dazu führt, dass deutlich über 20%, wahrscheinlich so um die 23-24% der Unternehmenswert abgesenkt wird. Das halten wir nicht für vereinbar mit den verfassungsgerichtlichen Urteilen.
Weil auch viele weitere Regeln im Erbschaftssteuergesetz sehr kompliziert sind, spricht der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, von einem Beschäftigungsprogramm für Steuerberater. Im Bundestag dürfte die Einigung dennoch eine Mehrheit finden. Im Bundesrat könnten die Grünen, die in unterschiedlichen Konstellationen an insgesamt 10 Landesregierungen beteiligt sind, das Gesetz noch kippen. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach allerdings schon von einem guten Kompromiss für die Familienunternehmen und einem wichtigen Signal für die Handlungsfähigkeit der Politik.
Es geht um den berühmtesten Whistleblower der Welt, um Edward Snowden, der ausgepackt hat über die jahrelange Spähpraxis der amerikanischen Geheimdienste. Ein idealer Filmstoff. Heute läuft der Streifen von Starregisseur Oliver Stone bei uns in den Kinos an. Wir hören kurz rein.
Mein Name ist Edward Joseph Snowden.
Was ist an dieser Scheißarbeit wichtiger als an deinem Leben?
Du darfst sowas nicht auf deiner Festplatte haben.
Ich habe ja nichts zu verbergen.
Jeder hat was zu verbergen. Die werden schnell rausbekommen, was ich getan habe, und dann jagen sie mich.
Wen beobachten die?
Nein, okay. Du hast keinen Schimmer davon, wie das ist, wenn das Leben anderer Menschen von einem abhängt.
Edward Snowden, wie gesagt, ein idealer Filmstoff, aber in diesem Fall war das Thema den Hollywood-Studios offenbar zu heiß. Politisch zu heikel. Und so hat Oliver Stone seinen Snowden-Film am Ende größtenteils in Bayern gedreht. In München zum Beispiel, in der Oberpfalz und auch am Starnberger See, in der Evangelischen Akademie Tutzing. Ganz großes Kino war das natürlich für den Akademiedirektor, für Udo Hahn. Und den kann ich als Gast im Bayern 2 Studio begrüßen. Hallo.
Grüß Gott.
Herr Hahn, welche Szenen im Snowden-Film sind denn bei Ihnen in Tutzing entstanden?
Die Evangelische Akademie Tutzing mit ihrem Schloss und ihrem Park dient als Kulisse für diesen Film und stellt da die Residenz des US-amerikanischen Botschafters in Genf am Genfer See.
Wie ist das Ganze zustande gekommen? Also wie kam Regisseur Oliver Stone ausgerechnet auf Ihre Akademie als Drehort?
Filmproduzenten schicken in der Regel immer Location-Scouts voraus, die sich Gebäude anschauen. Und wir haben dann den Zuschlag bekommen, weil es offensichtlich genau passt mit unserem Park für einen Sommerempfang, der die Kulisse bildet.
Und Stone hat sich das aber dann auch nochmal persönlich angeschaut, bevor er sich entschieden hat.
Ja, ist ganz erstaunlich. Er war insgesamt 3-mal vor den Dreharbeiten bei uns und lief mit seinem Kameramann und seiner ganzen Entourage mehrfach durch die Räume und das Gelände und hat möglicherweise auch sein Drehbuch dann auf diesen Ort nochmal speziell hinausgerichtet.
Ist Oliver Stone ja ein ganz großer in Hollywood? Er hat Filme gemacht wie Platoon, Wall Street, JFK. Wie war das für Sie, als Sie ihm dann zum ersten Mal da persönlich gegenübergestanden sind?
Ja, ganz unscheinbar. Also er macht aus sich selbst heraus überhaupt kein Aufhebens, sondern ist einer neben anderen. Und was mir bei dem Dreh auch auffiel, ist, dass er mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, auch mit Komparsen, mit allen, die am Set arbeiten, einen sehr guten Umgang pflegt. Das hat mich dann doch überrascht, was man so immer an Vorurteilen kolportiert bekommt. Regisseure haben eine donnernde Stimme und schreien und nichts kann man ihnen recht machen. Das genaue Gegenteil war hier der Fall. Jemand, der sehr genau auf die Menschen einging.
Gedreht wurde dann, glaube ich, im Frühjahr letztes Jahr bei Ihnen. Sie wussten es natürlich schon deutlich vorher, aber Sie durften möchten nicht drüber reden.
Kurz vor Ostern waren 2 Drehtage angesetzt mit dem ganzen Auf- und Abbau, dehnt sich das dann fast auf eine Woche aus. Und ja, es ist so, wenn man den Zuschlag erhält, Kulisse zu sein, verpflichtet man sich zur Geheimhaltung.
Und das haben Sie durchgehalten oder hat es manchmal gejuckt, jemandem zu erzählen, was da auf Sie zukommt?
Ach ja, wobei man muss schon das Pulver auch trocken halten, um das so etwas martialisch auszudrücken. Man freut sich dann über das Ergebnis und ich glaube, dann sind die Dinge auch gut zu besprechen, weil man dann auch weiß, was wirklich Sache war.
Nun sind Filmdrehs, Sie haben es schon angedeutet, ja ein riesiger technischer Aufwand mit sehr großen Teams. Wie hat das den Alltag bei Ihnen in der Akademie dann auf den Kopf gestellt?
Ja, wir haben in dieser Woche keine Tagung haben können. Wir haben sogar eine eigene Tagung, die ich verantwortete, lange im Vorfeld abgesagt, die dafür geplant war. Und unser Gelände ist natürlich ideal, um sozusagen fast wie in einem Studio abgeschirmt von der Außenwelt drehen zu können. Wiewohl natürlich vor der Akademie und in Tutzing zig Meter an LKWs standen mit dem ganzen Equipment.
Sie selbst, Herr Hahn, sind ja auch mal kurz im Film zu sehen. Da werden Sie vom Akademiedirektor zu einem deutschen General, also spielen eine Komparsenrolle. War das schon immer mal ein Traum von Ihnen?
Nein, aber es hat sich so ergeben, dass der Hausherr in diesem Film auch eine wirklich winzige Rolle eben als Komparse hat.
Wie war das für Sie, das mal zu machen und jetzt auch zu wissen, dass Sie in diesem großen Film zu sehen sind?
Ja, es war ein eindrückliches Erlebnis, weil auch der Komparse eine Rolle hat, sich auf die Regieanweisungen einlassen muss. Die Laufwege müssen stimmen und wenn Sie einen Empfang abbilden, die unterschiedlichen Kameraperspektiven, dann müssen Sie das lange einstudieren und Sie müssen es auch mehrfach aufnehmen, damit es alles passt. Und ich habe gelernt, wie genau im Kino, natürlich auch im Fernsehen, gearbeitet wird. Aber das Kino übertrifft alles nochmal um ein Vielfaches. Und man merkt das dann aber auch an der Produktion, die eben auf der großen Leinwand zu sehen ist.
Ab heute läuft Edward Snowden also auch in den deutschen Kinos an. Haben Sie den fertigen Film schon gesehen?
Ich durfte bei der Premiere in München dabei sein.
Und Ihr Fazit?
Es ist ein sehenswerter Film. Ja, er zeigt die Gewissensentscheidungen, die dieser Edward Snowden getroffen hat. Und es ist ein politischer Film, der den Konflikt zeigt, dass der Staat einerseits seine Bürger vor Terrorgefahr schützen muss, aber er muss seine Bürger auch schützen, was ihre Daten anlangt.
Also wer immer schon mal wissen wollte, wie die Evangelische Akademie in Tutzing aussieht und noch nicht da war, er sollte sich den Film Edward Snowden anschauen ab heute im Kino. Über die Dreharbeiten in Tutzing war das Akademiedirektor Udo Hahn im Studio der Bayern 2 Radio Welt. Danke fürs Kommen.
Ich danke Ihnen.
Haben Sie schon das Fahrtenbuch für Ihr Leben im kommenden Jahr angelegt? Vor allem für Reisen innerhalb der EU, seien Sie geschäftlich oder privat, kurz oder lang, regelmäßig oder einmalig. Tun Sie das, Sie werden dieses Fahrtenbuch brauchen, wenn im Juni 2017 Roaminggebühren in der Europäischen Union abgeschafft werden. Dann können Sie zwar überall in Europa ohne Zusatzkosten Ihr Handy benutzen, zum gleichen Preis wie zu Hause, doch im Gegenzug könnte Ihre Telefonfirma irgendwann mal kommen und Sie zur Rede stellen, weil Sie sich vielleicht mal häufiger als üblich in ein ausländisches Handynetz eingewählt haben oder weil Sie, was Ihr Telefonanbieter nicht wusste, gerade länger im EU-Ausland sind. Denn wenn es nach der EU-Kommission geht, gilt ab Sommer 2017 das Prinzip, Roaminggebühren fallen nur weg, wenn wir Nutzer von dieser neuen Freiheit nicht zu häufig Gebrauch machen. Ob das der Fall ist, sollen die Telefonanbieter selber prüfen, indem sie unsere Daten auswerten und abgleichen mit dem, was als legitime Nutzung verstanden wird. Und im Verdachtsfall können Sie dann nachfragen bei uns Kunden. Und wir müssten uns dann erklären, um unser Privileg zu behalten, keine Roaminggebühren zahlen zu müssen. So ein Fahrtenbuch wäre dann ganz praktisch, man merkt sich ja nicht alles. Die Kommission sagt, mit Überwachung habe das alles nichts zu tun. Und überhaupt wissen die Telefonanbieter doch eh schon, wo wir wohnen, mit wem wir wie lange telefonieren und von wo aus wir das tun, damit sie uns eine Rechnung schicken können. Wen das beruhigt, schön. Aber für alle anderen heißt es, statt einer Telefonrechnung erstellen Telekom und Co. in Zukunft regelrechte Kundenprofile, um die guten von den schlechten Roamern zu unterscheiden. Mit dem Segen der EU-Kommission. Und im Zweifel müssen wir Kunden auch noch rechtfertigen, wenn wir zum Beispiel gerade einmal mehr in der EU unterwegs sind als sonst. Das Versprechen, Roaming abzuschaffen, hält die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag ein. Doch dafür verletzt sie die Idee eines grenzenlosen Europas, in dem wir eben nicht an einen Ort gebunden sein sollen, schon gar nicht durch so etwas Banales wie Handytarife und Profite von Telekom-Unternehmen.
So schnell geht das. Auf einmal sind sie wieder da. die 80er.
Ja, muss denn das alles jetzt sein? Kann man nicht einmal in Ruhe frühstücken?
Ja, denn am 22. September 1986 zur Primetime machte das deutsche Fernsehpublikum Bekanntschaft mit Baby Schimmerlos.
Kir Royal Baby? Gern. Drei Viertel Shampoos, ein Viertel Cassis oder wie?
Sensationsreporter bei einem Münchner Boulevardblatt.
Und wir machen hier eine Serie, wo sich die Prominenz trifft. Und nicht, wo ich meine Zähne billiger kriege oder wer mein guter Freund ist oder wen ich gestern gebumst habe. Und wer reinkommt, Edda, das bestimmt ich. Ich und sonst niemand. Ist das klar?
Klar, rein wollen sie eigentlich alle in Babys Kolumne, so wie Klebstofffabrikant Heinrich Haffenloher.
Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein. Komm, und jetzt sag Heini zu mir.
Dabei hätte es Kir Royal beinahe nie gegeben. Denn Regisseur Helmut Dietl fühlte sich nach dem Monaco-Franze von 1982 vom Bayerischen Rundfunk nicht ausreichend unterstützt und ins Vorabendprogramm verbannt. Da machte ihm WDR-Redakteur Jörn Klamroth ein Angebot.
Da saßen wir damals in dem Extrablatt, in diesem Café von Michael Gräter, von diesem Klatschkolumnisten. Und der Klamroth sagte zu mir, also er möchte es gerne machen. Und wie soll es denn heißen? Und das wusste ich natürlich nicht, wie das heißen soll. Und ich schlug die Karte auf und da stand oben als erstes Kir Royal. Ich habe gesagt, Kir Royal.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Dann bist du mein Knecht.
Mario Adorf als geltungssüchtiger Provinzfürst. Nur eine von vielen grandiosen Besetzungen. Dieter Hildebrandt als treuer Fotograf Herbie.
Und eine Haut hat die, wie ein Pfirsich. Und so einen festen kleinen Popo, wie eine Pflaume.
Babys Freundin Mona, gespielt von Senta Berger.
Dass er dir nicht allmählich auf die Nerven geht, dieser einfallslose Novelle-Cousin-Scheißdreck, dieser Prätentiöse.
Billy Zöckler als vollbusige Sekretärin Edda.
Dann lass dir was einfallen, Hysteriker.
Ruth-Maria Kubitschek, Ernie Singerl, Kurt Bois und. Und eigentlich hatte Regisseur Helmut Dietl die Rolle des Baby Schimmerlos mit dem Österreicher Nikolaus Parilla besetzt, um nach 10 Drehtagen zu merken, dass der eine Fehlbesetzung war. Dann kam zufällig Franz Xaver Krötz vorbei. Ein Glücksfall.
Auf Bayerisch gehabt, man sagt, durch seine Grantigkeit, ja, war er mir sehr nahe und das gefiel mir ganz gut. Also dieser Grundgrant, das war mir sehr angenehm, dass das eben kein Gaudibusch war.
Von konservativen Sittenwächtern verdammt, von der Kritik frenetisch gefeiert, anfangs aber nur mit verhaltenen Einschaltquoten. Nach 30 Jahren ist Kir Royal, dieses bittersüß-boshafte Sittengemälde der Münchner 80er-Jahre-Schickeria, jedenfalls eine bayerische Kultserie, produziert vom WDR.
Sag mal, ist das der Ernst?
Schreiben Sie es, was ich sage, Kruzifix.